Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Heute mal die Predigt direkt nach dem Glaubensbekenntnis. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, vollbracht ist das Thema des Gottesdienstes, auch der Predigt, das letzte Wort nach dem Johannesevangelium am Kreuz. Immer wieder geht es im Glauben, finde ich, darum, vom Gewohnten zum Lebendigen zu kommen. Gewohnheit ist ja an sich nichts Schlechtes, aber Gewohnheiten können sich manchmal wie so eine Decke über das Leben legen, wenn alles so in seinem Trott geht. Und so auch bei dem wichtigsten Ereignis der Weltgeschichte, das es je gab, die Kreuzigung Jesu. Die meisten, die heute hier in diesem Gottesdienst sind, hier oder auch zu Hause an den Bildschirmen, wissen um die große Bedeutung dieses Tages. Jesus stirbt für meine Schuld und die der ganzen Welt. Aber vermutlich steht jeder von uns in der Gefahr, dass das Kreuzesgeschehen irgendwie routiniert oder gewohnt zur Kenntnis genommen wird. Auch manchmal geht es uns so, ach, das ist so was Wichtiges, das müsste ich auch eigentlich spüren, aber ich komme da irgendwie nicht dran. Damit etwas geistlich lebendig wird, braucht man nicht große Gefühle, aber kommt es, finde ich, auf zweierlei an. Bei diesem Thema, aber auch allgemein. Einerseits unsere Bereitschaft und zweitens Gottes Hilfe. Und ich lade Sie noch einmal ein, das zum Ausdruck zu bringen, indem wir jetzt noch mal gemeinsam ein Gebet sprechen. Ich bete es vor, das Sie alle kennen, aus dem Gesangbuch, aus einem Lied. Wir drücken damit unsere Bereitschaft aus und bitten Gott um Hilfe. Lasst uns beten. Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken, mich in das Meer der Liebe zu versenken, die dich bewog, von aller Schuld des Bösen uns zu erlösen. Stärke mich, Herr. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ich sagte gerade, das Kreuz ist das wichtigste Ereignis der Lebensgeschichte. Das ist ein großer Satz, also bei so vielen großartigen Ereignissen, die es in der Weltgeschichte gab, gewählt und denke, es stimmt. Was da passiert, ist wirklich wichtiger als mein nächster Geburtstag, ja selbst meine Gesundheit, mein nächster Urlaub, auch wichtiger als die Mondlandung oder der schönste Blick vom Gipfel eines Berges, aber auch ist das Kreuz wichtig für die Gräuelorte dieser Welt, von Dachau, Auschwitz bis Butscha. Nicht, weil das alles andere bedeutungslos wäre, sondern weil alles ohne das Kreuz letztlich in Sinnlosigkeit untergehen würde. Vollbracht von diesem Augenblick an gibt es keine Lebenssituation mehr auf der ganzen Welt, die im Unheil untergehen muss. Nichts mehr. Als das geschah, wurden Tod und Teufel die Macht entzogen und allem Bösen, und alles Leben bekam wirklich eine neue Grundlage. Und wir können uns auf diese Grundlage stellen. Es ist kein Automatismus, aber wir können uns darauf stellen. Das Heilige vollbracht des Gottessohnes und wahren Menschen Jesus ist das, was dieser Welt wirklich letztlich allein hilft. Das Tor ist in jedem Augenblick das Tor zum Leben und das in jeder Lebenssituation. Versuchen wir dem einmal weiter nachzudenken und nachzugehen, was da vollbracht wurde. Das Wort vollbracht bedeutet, es liegt auch nahe, vom Griechischen her ist es noch deutlicher, etwas wird zum Ziel gebracht und wird vollendet. Was wurde da vollendet und zum Ziel gebracht? Nun, es ist der heilige Wille Gottes, der da vollbracht wurde. Der Ratschluss Gottes, in der Ewigkeit gefasst, kam am Kreuz in der Zeit ans Ziel. In der Ewigkeit am Kreuz. Das Johannesevangelium ist ein ganz besonderes Evangelium. Es hat einen anderen Charakter als alle anderen. Manche Texte kamen jetzt auch schon aus dem Johannesevangelium vor in der letzten Zeit, nicht nur in der Passionsgeschichte. Im Johannesevangelium ist Jesus immer derjenige, der handelt. Sein Wille geschieht. Am deutlichsten ist das in einem Dialog mit Pilatus, der sagt: Habe ich nicht Macht über dich? Habe ich nicht Macht, dich zu kreuzigen? Und Jesus sagt: Du hast keine Macht, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Anders ausgedrückt, wenn ich sie dir nicht geben würde. In allem geschieht Gottes Wille. Nichts passiert aus Zufall oder aus der Macht des Bösen. Jesus stirbt nicht aus Versehen, weil es eine Verkettung schlimmer Umstände gibt. Das ist übrigens auch für jeden von uns so, wenn wir im Willen Jesu leben. Dann gibt es nichts mehr, was da reinfuschen kann. Über allem ist Gott der Herr. Keiner beschreibt das so deutlich wie Johannes. Ich wurde erinnert, ob es eine Legende ist, aber wahrscheinlich ist geistlich etwas Tiefes dran. Der Kirchenvater Hieronymus, er lebte im 4. Jahrhundert, schrieb in Bezug auf das Johannesevangelium Folgendes: An den Jünger Johannes wurde der Wunsch herangetragen, einen Bericht über das Leben Jesu zu schreiben. Er war ja der letzte lebende Apostel. Sein Bruder Jakobus wurde sehr früh, vielleicht 60, 70 Jahre vor Johannes, hingerichtet. Ganz früh in der Apostelgeschichte wird das beschrieben. Aber Johannes lebte sehr lange, bis zum Ende des ersten Jahrhunderts. Und die Menschen spürten wahrscheinlich, dass der mit Jesus so eng verbunden war, noch etwas Besonderes zu sagen hatte. Und er entsprach dem Wunsch unter folgender Bedingung: Alle, die das wünschten, sollten sich mit ihm eins machen im Beten und Fasten. Erst wenn man darin eins ist, kann man auf das Wort Gottes hören. Also, dieses Evangelium ist aus dem Gebet vor Gott entstanden. Es ist weniger ein akribisches Nachforschen von Erlebtem, obwohl bei Johannes manchmal historische Details genauer stehen als in den anderen Evangelien, sondern er empfängt von Gott, was von Gott her jetzt noch in der Kirche dran ist, nachdem es schon drei Evangelien gab. Als er so mit den anderen betete, wird dann berichtet und fastete, schrieb er das erste Kapitel des Johannesevangeliums, und das beginnt mit dem, wer Jesus war im Himmel und ist. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott. Und dann wird dieses Wort Mensch. Und am Kreuz findet der ewige Wille sein vollbracht. Johannes fängt da an, wo er im Gebet ist, bei Gott. Sein Evangelium ist sozusagen Frucht des hörenden Betens. Johannes sitzt gleichsam im Geist, wie auch schon in der Offenbarung im Himmel, bei dem letzten Buch der Bibel, das er auch schreibt. Er zeichnet das Bild Jesu, so hat es jemand beschrieben, nicht mit irdischen Strichen, sondern er folgt den ewigen Linien, die dann freilich ganz irdisch ausgelebt werden. In allem, das ist die Botschaft von Johannes, geschieht Gottes Wille, und endgültig wird der ewige Ratschluss Gottes am Kreuz vollbracht. Da ist das Ziel. Schauen wir nochmal genauer auf diesen Ratschluss Gottes. Was ist die Quelle des ewigen Ratschluss Gottes? Nun, das wisst ihr, die Liebe. Die Liebe. Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken, mich in das Meer der Liebe zu versenken, die dich bewog, die Liebe hat Gott bewogen, alles das zu tun. Alles, was Gott tut, wir können es uns kaum vorstellen, alles, was Gott tut, ist aus der ewigen Liebe geboren. Natürlich auch die Menschwerdung Jesu. Denn das wird des Öfteren im Neuen Testament gesagt, von Ewigkeit her, also bevor Gott diese Welt geschaffen hat, gehört es zum Ratschluss Gottes, dass der Sohn Gottes Mensch werden soll. Wir dürfen uns nicht vorstellen, dass die Menschwerdung Gottes irgendwie so ein Notfallprogramm war, nach dem Motto, oh, jetzt gab es einen Sündenfall, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir den Lapsus bereinigen können. Ach ja, Jesus wird mal Mensch. So war es nicht. Es war von Ewigkeit her geplant, dass Gott Mensch wird. Warum? Wir Menschen sollten, selbst wenn es keinen Sündenfall gegeben hätte, wir sollten nicht nur durch den Heiligen Geist und durch Engel etwas von Gott hören, sondern Gott hat gesagt, ich komme zu denen und will ihr Herz tiefer gewinnen, in Freiheit, als einer unter ihnen und als Mensch ihnen meinen Willen offenbaren. Das geht viel tiefer. Und das Besondere ist, dass sogar der Sündenfall diesen Ratschluss Gottes nicht aufgehoben hat. Aber durch den Sündenfall wurde der Weg, ein Weg Jesu in das, was der Sündenfall auslöste. Finsternis, Hass, Lüge, Gräuel, Tod. Und da ging Gott auch ein. Menschwerdung bedeutet nun für Gott, dass die Liebe zum Opfer wird. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er sogar zum Opfer sich gibt. Warum? Um Menschen trotz ihrer Abwendung von Gott einen Weg in seine Gemeinschaft, wenn sie denn nun wollen, zu eröffnen. Die Menschwerdung wurde ein Weg des Opfers, damit wir mit ihm leben können. Dass viele Menschen heute meinen, sie könnten ohne das Opfer Jesu zu Gott kommen, so nach dem Motto, jeder hat da so seinen Zugang zu ihm, der eine auf diesem Weg, der andere auf dem, zeigt nur die völlige Blindheit und Ahnungslosigkeit und manchmal auch Frechheit gegenüber der Realität, in der wir stehen. Ich habe schon öfter dieses Bild gebraucht, dass dieser Kreis für die Reinheit Gottes steht und das sind wir. In Gott kommt keine Finsternis rein. In ihm ist nur Licht. Nichts kommt da rein. Selbst wenn nur dieser eine kleine Punkt in meinem Herzen wäre. Aber selbst das ist ja noch sehr optimistisch für uns beschrieben. Und deswegen wurde aus Gottes Liebe Jesus Mensch und durch die Sünde wurde der Weg der Menschwerdung ein Weg ans Kreuz. Und wer zu ihm geht, der wird rein durch das Kreuz Jesu. Und dann darf ich in die ewige Gemeinschaft mit Gott gehen. Aber es geht nicht an Jesus vorbei, nur durch ihn. Das nur noch mal so zur Erinnerung. Aber das ist der ewige Ratschluss Gottes. Einige sind ja hier sehr bibelgelehrt. Und das erste Wort, was ein Mensch nach dem Johannesevangelium über Jesus sagte, weiß jemand, was das war? Was als erstes über Jesus ausgesagt wurde, als jemand ihn sah, Johannes der Täufer war es? Genau, siehe. Und dann zeigt er auf Jesus. Das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt trägt. Das war die Berufung Jesu. Hat jemand die Passion auf RTL gesehen? Da war man immer ja kurz davor, sich fremd zu schämen. Aber der letzte Satz von Thomas Gottschalk war als Fazit, wenn Jesus es geschafft hat, sein Leben hinzugeben, dann könnten wir es doch jetzt schaffen, Jesus das Vorbild, könnten wir es doch schaffen, wenigstens ein wenig unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst. Das ist natürlich auch wahr. Jesus ist ein Vorbild, aber er ist mehr. Er ist mehr als ein Vorbild. Er ist das Lamm Gottes, das auch für dich und für mich, und wir haben es alle nötig, die Sünde wegträgt. Das ist seine tiefste Berufung. Und das hat er vollbracht. Und das tat er stellvertretend für dich und für mich. Wisst ihr, was Stellvertretung heißt? Wir können es nicht mit unserer Erfahrung nachvollziehen. Das, finde ich, ist auch immer ein bisschen das Problem am Karfreitag. Das, was Jesus getan hat, können wir nicht nachvollziehen. Das ist ja der Sinn von Stellvertretung, damit einer etwas nicht tun muss, was ein anderer tut. Halten wir uns vor Augen, was Jesus stellvertretend vollbrachte. Er erlebte die Hölle, die Trennung von Gott. Das, was Menschen einander antun können, die sogenannten irdischen Höllen, das kommt ja jetzt oft in den Nachrichten über vor, das ist die Hölle dort. Von Auschwitz bis Butscha sind ja kaum zu ertragen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich kann da manchmal gar nicht mehr hingucken. Man hat den Impuls, da nicht mehr hinzugucken, weil es so schrecklich ist. Psychologen sagen übrigens, guckt sehr, wie ihr das dosiert. Aber noch schrecklicher ist die wirkliche Hölle. Als Jesus sprach, mich dürstet, da litt er gewiss leiblich, aber auch ewig. Der zu der Frau am Jakobsbrunnen sagte, ich kann dir Wasser des Lebens geben, ich bin es, wurde abgeschnitten von der ewigen Quelle der Liebe des Vaters, die ihm sein Ein und Alles war. Kein Mensch kann ermessen, was da geschah, als Jesus sagte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir denken auch manchmal, dass Gott uns verlassen hat. Aber das ist etwas, was auf unsere Blindheit zurückgeht. Gott hat uns noch nie verlassen. Wir waren so nicht fähig, ihn wahrzunehmen. Aber Gott hat uns noch nie verlassen. Wir denken das manchmal. Aber Jesus wurde wirklich verlassen von Gott. Das eine ist im Denken, das andere ist eine Wirklichkeit. Das Verlöschen der Kerze war wirklich ein Verlöschen der Liebe Gottes für Jesus. Vom Angesicht Gottes verbannt zu sein, es zu sehen und dann auf einmal ist er weg. Und das, obwohl in Jesus keine Sünde war. Wir müssen bedenken, kein Mensch musste das bisher erleiden, außer Jesus. Jesus erlebte etwas, was bisher kein Mensch erleben musste. Weder ein Verstorbener, auch alle, die in der anderen Welt sind, noch die Lebenden mussten das bisher erleben. Habt ihr mal darüber nachgedacht? Das Gericht ist noch nicht vollzogen. Er wird kommen zu richten. Noch kein Mensch muss die Verdammnis bisher erleben. Jesus hat sie erlebt, damit wir sie nicht erleben müssen. Über Jesus wurde dieses Urteil gesprochen, er trug es stellvertretend, er wurde zum Fluch, er war von Gott verlassen. Das wurde vollbracht. Und nur weil er selbst da in der Verlassenheit Gott treu blieb und er sich seinem Vater in der Hölle der Gottesferne Gott anvertraute, konnte der Teufel, ich drück's mal salopp aus, mit Jesus nichts anfangen. Es war so, um es im Bild nochmal zu zeigen, da kommt der reine Jesus in die Hölle, ne? Und der wird nicht unrein. Die war froh, als er wieder ging. Der Teufel war froh, als Jesus wieder ging. Und dann ging Jesus durchs Totenreich und hat allen gepredigt, wörtlich steht im Petrusbrief, evangelisiert, die vor ihm gelebt haben. Man kommt nur freiwillig in den Himmel, deswegen muss auch dort gepredigt werden. Und das passierte, aber er war wirklich verlassen. Aber wir können das nicht nachvollziehen, aber wir sollten uns wenigstens bemühen, es nicht falsch zu verstehen. Und wir dürfen wirklich innerlich ruhig erbeben und erschrecken darüber, was da am Kreuz geschah. Die alten Lieder bringen es manchmal zum Ausdruck. Mein Herz erbebt und ich empfinde den Fluch der Sünde. Gott ist gerecht, ein Rächer alles Bösen. Gott ist die Lieb und lässt die Welt erlösen. Dies kann mein Geist mit Schrecken und Entzücken am Kreuz erblicken. Und wir können nur sagen, danke, Herr. Danke. Das tust du für mich, damit ich das niemals erleben muss. Gottverlassenheit. Lass mich schließen mit etwas, was im Johannesevangelium kurz nach diesem Vollbracht berichtet wird. Auch das ist Gott wichtig, uns mitzugeben. Jesus hängt noch am Kreuz, da heißt es, als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, stieß einer der Soldaten mit dem Speer in seine Seite und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Blut und Wasser haben eine besondere Bedeutung bei Johannes, nämlich durch das Wasser der Taufe, Jesus hat es erworben, wird jeder Mensch in das von Jesus geschenkte, vollbrachte neue Leben hineingeboren und beim Abendmahl wird sein Blut gereicht. Jesus sagt es selber, nehmt das wirklich wörtlich und ernst. Das ist was sehr Schönes. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Punkt. Wer mein Fleisch isst und trinkt mein Blut, den werde ich am jüngsten Tag auferwecken. Der bleibt in mir und ich in ihm. Keine Gottverlassenheit. Lasst uns das gleich dankbar bei der Mahlfeier hier empfangen. Die zu Hause sind, nehmen es im Geist auf. Wir dürfen es leiblich hier aufnehmen. Es ist nicht so entscheidend übrigens, ob du dabei hier in einer Runde stehst und wir hier am Altar versammelt sind, sondern nimm es vor Jesus ein und aus seiner Hand. Und dann gilt es für dich. Es ist alles von ihm vollkommen vollbracht. Du musst es nicht ergänzen, du kannst es nicht ergänzen, du solltest es auch noch nicht mal wollen zu ergänzen. Es ist alles umsonst. Wir dürfen so glauben, wie wir das mal empfangen, mit leeren Händen. Und dann kommt sein Leben in mich hinein. Danke, Herr. Behalte es in mir. Möge Gott immer wieder neu den Schleier der Gewohnheit von unseren Herzen ziehen und uns stattdessen in die staunende, auch freudige Anbetung seines ewigen Ratschlusses hineinnehmen, der in Jesus am Kreuz zum Ziel gekommen wird, ist und in meinem Herzen Wirklichkeit wird. Und wenn er wiederkommt, dann wird alles ganz vollendet. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne bei Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.